Liebe Tauffamilie, liebe DBZ-Gemeinde und liebe Gäste, ich möchte Sie begrüßen mit einem Wort aus dem 1. Korintherbrief. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wie Pfarrer Gunter Schmidt vorhin schon gesagt hat, geht es heute mal wieder um ein schwieriges, kniffliges Bibelwort. Solche Worte begleiten uns schon seit Anfang des Jahres durch die Segensreich-Gottesdienste. Und heute geht es um das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Ich lese es Ihnen als erstes mal vor, und zwar aus einer Übersetzung aus der Guten Nachricht. Es steht im Matthäusevangelium im 20. Kapitel. Sein Werk vollendet, wird es sein wie bei einem Weinbergsbesitzer, der früh am Morgen einige Leute für die Arbeit in seinem Weinberg anstellte. Einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Silberstück. Dann schickte er sie in den Weinberg. Um 9 Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch ein paar Männer arbeitslos herumstehen. Er sagte auch zu ihnen, ihr könnt in meinem Weinberg arbeiten, ich will euch angemessen bezahlen. Und sie gingen hin. Genauso machte er es mittags und gegen 3 Uhr. Selbst als er um 5 Uhr das letzte Mal zum Marktplatz ging, fand er noch einige herumstehen und sagte zu ihnen, warum tut ihr den ganzen Tag nichts? Sie antworteten, weil uns niemand eingestellt hat. Da sagte er, geht auch ihr noch hin und arbeitet in meinem Weinberg. Am Abend sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruf die Leute zusammen und zahl ihnen ihren Lohn. Fang bei denen an, die zuletzt gekommen sind. Und höre bei denen auf, die als Erste da waren. Die Männer, die erst um 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und jeder bekam ein Silberstück. Als nun die an der Reihe waren, die ganz früh angefangen hatten, dachten sie, sie würden entsprechend besser bezahlt. Aber auch sie bekamen jeder ein Silberstück. Da schimpften sie über den Besitzer und sagten, die anderen, die zuletzt gekommen sind, haben nur 1 Stunde lang gearbeitet und du behandelst sie genauso wie uns. Dabei haben wir den ganzen Tag in der Hitze geschuftet. Da sagte der Weinbergbesitzer zu einem von ihnen, mein Lieber, ich tue dir kein Unrecht. Hatten wir uns denn nicht auf ein Silberstück geeinigt? Das hast du bekommen. Und nun geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Ist es nicht meine Sache, was ich mit meinem Eigentum mache? Oder bist du nur neidisch, weil ich großzügig bin? Jesus schloss, so werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Was ist Ihr erster Gedanke, wenn Sie dieses Gleichnis hören? Wahrscheinlich denken Sie genau dasselbe wie ich. Ganz schön ungerecht. Wo gibt's denn sowas? Heißt es nicht gleichen Lohn für gleiche Arbeit? Und haben wir nicht vorhin im Psalm gebetet, Gott liebt Gerechtigkeit und Recht? Eine sehr verständliche Reaktion. Aber dieser Text steht nun einmal in der Bibel, in Gottes Wort. Und wenn wir davon ausgehen, dass Gott uns mit seinem Wort etwas Essentielles mitteilen will, dann muss dieser Text es uns wert sein, dass wir uns mit ihm auseinandersetzen. Das wollen wir tun. So wie wir es auch schon in den vergangenen Monaten mit den anderen schwierigen Texten getan haben. Und ich möchte mich dabei mit einer Methode vorwärts hangeln, die ich von Gunter Schmidt gelernt habe. Und diese besteht im Wesentlichen aus 3 Punkten. Erstens, wir suchen nach Parallelstellen, um mehr zu erfahren. Zweitens, wir schauen, in welchem Zusammenhang der Text steht. Und drittens, wir fragen, wer ist hier denn eigentlich aktiv? Wer handelt da? Beginnen wir mal gleich mit Punkt 1. Parallelstelle. Habe ich leider keine gefunden. Dieses Gleichnis steht nur bei Matthäus. Okay, wenn wir damit nicht weiterkommen, gehen wir zu Punkt 2. Wir schauen, in welchem Zusammenhang steht die Bibelstelle und da haben wir schon mehr Erfolg. im Kapitel vorher berichtet Matthäus nämlich, dass unter den Jüngern die Frage aufgekommen ist, was ist denn eigentlich der Lohn dafür, dass sie ihr bisheriges Leben aufgegeben haben, um mit Jesus zu gehen? Sie fragen, was haben wir denn eigentlich davon? Was bekommen wir denn dafür, dass wir mit Jesus gehen? So fragen sie ihn ganz direkt und Jesus antwortet auch ganz direkt. Jeder, der um meinetwillen sein Haus, seine Geschwister, Eltern oder Kinder oder seinen Besitz zurückgelassen hat, der wird das alles vielfach wiederbekommen, das ewige Leben dazu. Also Jesus gibt eine ganz klare, eindeutige Antwort. Es gibt einen Lohn und der ist viel mehr, viel höher als das, was wir aufgegeben haben und dazu noch das ewige Leben. Jesus macht sogar noch eine Aussage darüber, wann es diese Belohnung gibt, nämlich dann, wenn Gott die Welt erneuert. Obwohl wir natürlich nicht so genau wissen, wann das sein wird. Dieser Zeitpunkt ist uns verborgen. In einem Nachsatz fügt Jesus noch hinzu, aber viele, die jetzt vorn sind, werden dann am Schluss stehen. Und viele, die jetzt die Letzten sind, werden schließlich die Ersten sein. Ganz erschließt sich uns dieser Nachsatz auch nicht, aber ich denke, das Gleichnis wird zur Klärung beitragen. Lassen wir ihn einfach mal so stehen. Fassen wir Punkt 2 zusammen. In welchem Zusammenhang steht die Bibelstelle und was sagt der Zusammenhang aus? Jeder, der Jesus nachfolgt und dafür etwas ihm Wichtiges zurücklässt, wird dann, wenn Jesus wiederkommt, reichlichst belohnt und bekommt das ewige Leben. Und ein zweites, es kann sein, dass die Ersten die Letzten sind und umgekehrt. So die Vorgeschichte zu unserem Gleichnis. Um diese Aussage nun zu verdeutlichen, sagt Jesus sinngemäß zu seinen Jüngern, passt mal auf, dazu gebe ich euch jetzt ein Beispiel. Und er beginnt mit den Worten, wenn Jesus sein Werk vollendet, dann wird es sein wie bei einem Weinbergsbesitzer, der am Morgen losging und Arbeiter suchte. Oder wenn wir dieselbe Stelle einmal in der Luther-Übersetzung anschauen, dann steht da, das Himmelreich ist wie ein Hausvater, der früh am Morgen Arbeiter für seinen Weinberg suchte. Dieser einleitende Satz ist ganz wichtig, denn wir erfahren dort, für welchen Zeitpunkt dieses Gleichnis überhaupt gedacht ist. Und wir erkennen, es geht hier gar nicht um den ganz normalen Arbeitsalltag, sondern um die Zeit, um den Tag, wenn Gott sein Werk vollendet, um den Tag, wenn Jesus wiederkommt, um diesen Abrechnungstag, wo wir vor Gott stehen und unser Leben vor ihm ausgebreitet daliegt und Gott mit uns abrechnet, so wie der Weinbergsbesitzer mit seinen Arbeitern. Es geht also um den Lohn, den die bekommen, die ihr Leben mit Jesus verbracht haben. Nachdem wir jetzt wissen, dass es in diesem Gleichnis um die Endzeit geht, können wir weitermachen mit Punkt 3 der Methode von Gunter Schmidt. Wir schauen mal, wer in diesem Gleichnis aktiv wird. Da gibt es ja eigentlich nur zwei Personenkreise, den Weinbergbesitzer und die Arbeiter. Schauen wir zunächst uns mal den Weinbergsbesitzer an. Es ist klar, dieser braucht Leute, um seinen Weinberg zu bestellen. Also geht er los und sucht. Er weiß genau, wo er hingehen muss, das ist der Marktplatz, und dort findet er auch, was er sucht. Es gibt Leute, die mit ihm gehen, um bei ihm zu arbeiten. Sie verhandeln den Lohn für einen Tag, das ist ein Silberstück, und jeder, der heute Morgen mit ihm geht, weiß, dass er am Abend ein Silberstück bekommen wird. Das war der übliche Tagelohn für einen Tagelöhner. Und so gibt man sich das gegenseitige Einverständnis. Der Lohn war eigentlich nicht schlecht. Man konnte sich immerhin 7 Kilo Weizen dafür kaufen. Nachdem der Weinbergsbesitzer die erste Kolonne eingewiesen hat, merkt er, dass er noch mehr Leute gebrauchen könnte und macht sich wieder auf den Weg und geht ein zweites Mal zum Marktplatz. Tatsächlich findet er da noch welche, die arbeitslos herumstehen. Herumstehen ist ja jetzt ein Verb, was mehr die Tätigkeit der Arbeitssuchenden beschreibt. Genau genommen ist es ja gar keine Tätigkeit. Denn herumstehen und warten, Das ist das Einzige, was diese Männer da machen können. Sie warten, dass einer kommt und ihnen Arbeit anbietet. Und an dem heutigen Tag soll es sich sogar lohnen. Denn der Weinbergsbesitzer kommt ja noch ein drittes und viertes und fünftes Mal. Bis zum Abend holt er Leute in seinen Weinberg. Also ist der Weinbergsbesitzer eigentlich den ganzen Tag aktiv. Er läuft hin und her und bindet die Arbeiter, die er nach und nach vom Marktplatz holt, in seine Aktivität ein. Danach werden diese Arbeitssuchenden auch aktiv, denn sie beginnen ja mit der Arbeit. Aber Gott, der Weinbergsbesitzer, tut den ersten Schritt. Gemeinsam wird dann an dem Produkt Wein gearbeitet bis zum Abend. Dann kommt der große Moment. Der Moment der Bezahlung. Zuerst sollen die bezahlt werden, die als Letzte gekommen sind zum Arbeiten. Sie treten heran und bekommen ein Silberstück, obwohl sie nur eine Stunde gearbeitet haben. Und wie sich am Ende herausstellt, bekommen alle den gleichen Lohn. Jeder, der heute da war und gearbeitet hat, bekommt ein Silberstück. Auch das ist eine Aktivität des Weinbergbesitzers, denn er hatte es sich ja vorher schon so vorgenommen. Er hatte sich vorgenommen, alle gleich zu behandeln. Nachdem wir jetzt wissen, für welche Zeit dieses Gleichnis gedacht ist und wer eigentlich aktiv ist, können wir noch mal gucken, worum es eigentlich geht in dem Gleichnis. Es geht nicht um den Lohn für ein paar Stunden Arbeit, sondern um zwei wesentliche Dinge. Einerseits um den Lohn, den ein Mensch bekommt, wenn Gott sein Werk vollendet, und andererseits um die Bereitschaft der Menschen, sich auf Gott einzulassen. Wenn wir also die Arbeiter mit uns Menschen gleichsetzen und den Weinbergsbesitzer mit Gott, entsteht das folgende Bild. Gott ist ständig auf der Suche nach Menschen, die ihm mit ihm gehen, die sich auf ihn einlassen. Und Gott freut sich, wenn er jemanden findet, der in seinem Weinberg arbeiten will. Und er freut sich am Abend über die getane Arbeit, sodass er gerne und großzügig belohnt, ohne die Stunden zu zählen. Und der sich beschwert, wird liebevoll zurechtgewiesen. Mein Lieber, ich tue dir kein Unrecht, wir hatten uns doch auf ein Silberstück geeinigt. Wer von Ihnen möchte nicht eines Tages genauso vor Gott stehen? Oder möchten Sie lieber mit dem Taschenrechner dastehen müssen und aufsummieren, wie viele Stunden Sie dies und wie viele Stunden Sie das getan haben? Dass Gott nicht auf die Zeit schaut und diese für ihn einen ganz anderen Charakter hat als für uns, das lesen wir auch im 2. Petrusbrief. Dort heißt es nämlich: Meine Freunde, ihr dürft eins nicht vergessen. Beim Herrn gilt ein anderes Zeitmaß als beim Menschen. Ein Tag ist für ihn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein einziger Tag. Der Herr erfüllt seine Zusagen nicht zögernd, wie manche meinen. Im Gegenteil, er hat Geduld mit euch, weil er nicht will, dass einige zugrunde gehen. Er möchte, dass alle Gelegenheit finden, von ihrem falschen Weg umzukehren. Diese Textstelle erklärt eigentlich ziemlich genau, was Gott will. Die Zeit spielt für ihn keine wirkliche Rolle, nur insofern, dass er Zeit braucht, um seine Schäfchen zu sammeln. Es geht ihm darum, Menschen auf den Weg zu ihm zu bringen, und wie dieser Weg aussieht, das können wir wieder lesen in einer weiteren Schriftstelle aus dem Matthäusevangelium im Kapitel 22 im Doppelgebot der Liebe. Dort heißt es: Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand. Wir hören, es geht Gott immer ums Ganze. Halbheiten sind ihm ein Gräuel. Es geht ihm um das, was mich als ganzen Menschen ausmacht. Nicht nur meine Arbeitskraft oder Arbeitsleistung, es geht um mein ganzes Menschsein. Um die Liebe, um die Bereitschaft, um die Hingabe, um die Leidenschaft, um die Ernsthaftigkeit, um meine innere Einstellung, um die Freude, mit der wir leben und arbeiten. Das sind Kriterien, die für Gott von Bedeutung sind, nicht die Stunden, die wir in irgendetwas investieren. Und wir selbst wissen ja, wenn wir etwas mit Leidenschaft tun, ist die Zeit, die wir dafür brauchen, ganz und gar nebensächlich. Gott möchte gerne, dass viele, ja am besten alle Menschen in seinem Weinberg arbeiten. mit Liebe, Engagement und Leidenschaft. Und weil ihm das so ein großes Anliegen ist, deswegen macht er sich immer wieder auf die Suche nach Mitarbeitern. Das heißt, bei dieser Aktion kommt es eigentlich weniger auf uns an als auf Gott. Er sucht die Arbeiter, geht immer wieder hin und schaut, ob noch einer wartet, holt den noch, damit der am Abend, am Lebensabend nicht leer ausgeht. Er sagt dem Verwalter, bezahle die Leute. Er ist gerne großzügig und keiner soll leer ausgehen. So ist Gott. Jetzt schon und erst recht am Ende, wenn er sein Werk vollendet. Er sucht die Ersten und auch die Letzten. Und der Lohn wird für alle gleich sein. Ein Vielfaches dessen, was wir aufgegeben haben, und das ewige Leben. Nach dieser Analyse, muss ich sagen, schlägt meine erste Empörung über den scheinbar ungerechten Text um in Erleichterung. Dann folgt Erstaunen und letztlich eine tiefe Dankbarkeit, denn ich habe eines gelernt: Wie ich am Ende dastehe vor Gott, das ist nicht mein Verdienst, sondern das ist Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Und so können wir hoffen, dass Gott, wenn er sein Werk vollendet, auch uns noch auf dem Marktplatz findet, wenn wir dann endlich mal den Weg da hinten gefunden haben und wenn wir da stehen, frierend, müde und leer. Und wenn er uns dann mitnimmt, dann dürfen wir hoffen, dass es für uns, auch wenn wir die Letzten sind, noch einen Platz gibt im ersten Klasseabteil für die Reise in die Ewigkeit. So werden die Letzten wie die Ersten behandelt. Und die Ersten werden sich wie die Letzten vorkommen, weil alle den gleichen Lohn bekommen. Ich finde immer mehr Gefallen an diesem Gleichnis und vor allem an diesem barmherzigen Gott. Und voller Freude darüber möchte ich gerne unseren Täuflingen Elisabeth, Benedikt und Johannes, auch wenn der jetzt im Kindergottesdienst ist, und ihnen allen mit auf den Weg geben. Ich hab's dahin schreiben lassen. Gott ist immer unterwegs und sucht dich dein ganzes Leben lang. Und am Ende nimmt er dich mit Ehren an. Gott sei Dank. In Jesu Namen. Amen.